Was passiert denn eigentlich jedes Jahr am 1. Januar? Was passiert jedes Jahr am 1. Januar? Das schafft ihr. Das Jahr startet, genau, aber noch wichtiger. Neue Vorsätze, genau, noch wichtiger, neue Vorsätze. Das bedeutet, Umkehrschluss, das Fitnessstudio ist am 1. Januar brechend voll. Das platzt, ne? Es ist ätzend. Ne? Also ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn Leute das machen wollen und so. Das ist total gerne. Ich sehe gerne neue Leute da. Aber es ist natürlich nicht das Allerpraktischste, was da passieren kann. Was passiert spätestens 1. Februar? Ich habe ja das ganze Fitnessstudio für mich alleine. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Man sieht ja die Leute, die dann neu da sind, man erkennt das ja. Und ich habe mich gefragt, warum bleiben die eigentlich nicht? Und natürlich gibt es da auch so ein paar Sachen, die da mit reinfließen, von wegen so Vorsätze, die man sich dann nimmt, die dann aber doch nicht ganz durchhalten und so. Aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr dabei, als man auf den ersten Blick denkt. Wenn jemand Neues ins Fitnessstudio kommt, dann sehe ich ganz oft so diese motivierten Blicke, ne, die dann sich auf dem Laufband warm machen. Und dann kommen die da in diese Gewichtsecke und spätestens dann sind sie so, oh Gott. Und dann sehen die da diese Typen, 2 Meter mal 2 Meter, ne, die da hier so eine 80-Kilo-Hantel nehmen. Spätestens dann denken die sich, oh Gott, was tue ich hier? Wahrscheinlich stellen die sich vor, wie der Typ wahrscheinlich jeden Neuling in einen Arm nimmt und mit denen solche Curls macht. Spätestens dann kriegen die Angst. Ne? Die sehen die und denken sich, oh Gott, damit kann ich nicht konkurrieren. Da bin ich überhaupt am richtigen Ort. Ne? Und die fangen an, sich zu vergleichen. Und über das Vergleichen möchte ich heute mit euch reden. Was bringt das Vergleichen mit sich? Was hat das Vergleichen für Effekte auf unser Leben? In dieser Zeit habe ich auch Folgendes erlebt. Brian, kannst du einmal kurz das erste Bild drauf machen? Es sind zwei neue Jungs, um die 15 Jahre oder so, sind bei uns ins Fitnessstudio gekommen. Und die haben dann natürlich auch angefangen mit dem Training und haben sich dann hier diese Hantel da fertig gemacht. Ne? 5 Kilo auf jeder Seite, damit sie so ein bisschen starten, damit es so ein bisschen losgeht. Ne? Ist vollkommen okay, vollkommen gut gemacht. Und damit haben sie dann trainiert. Und dann haben sie halt gesehen, guck mal, was die anderen da auf die Gewichte draufpacken. Ne? Und die haben dann diese anderen Typen da gesehen und haben gedacht, uiuiui, das sieht irgendwie nicht so effektiv aus, was ich hier mache. Und was sie dann gemerkt haben, ist, wir haben bei uns im Fitnessstudio Hanteln, die sind aus Styropor gefühlt. Also das sind riesige Hanteln, die sehen extrem beeindruckend aus, die wiegen aber nichts. Ne? Kannst du das zweite Bild einmal dran machen? Das ist das gleiche Gewicht wie auf dem ersten Bild. Es sieht aber deutlich mehr aus. Was haben diese beiden Jungs gemacht? Ne? Die haben sich diese Hanteln, die Scheiben da drauf gemacht und dann und Videos gemacht. Und die waren bestimmt die coolsten auf dem Schulhof am nächsten Tag. Ne? Versprochen. Was ist passiert? Die haben sich verglichen mit den anderen Leuten, die da diese großen, schweren Gewichte drauf haben und sind durch beide Phasen des Vergleichens durchgegangen. Erstens Neid. Oh Gott, so viel wie die schaffe ich aber nicht. Und zweitens Stolz. Guck mal, was für Hantelscheiben ich hier bewege. Ne? Das sind die beiden Effekte von Vergleichen. Das Problem dabei ist, weder Neid noch Stolz ehrt Gott. Und deswegen will ich ganz gern mal ganz kurz mit euch darüber reden. Das ist jetzt eine blöde Geschichte über das Vergleichen. Ne? Aber Vergleichen kann sich in jeden Teil unseres Lebens so hineinziehen. Egal, ob wir es wollen oder nicht. Oft geht es dabei um unser Aussehen. Das kann dann so wie im Fitnessstudio sein, wie ich gerade erklärt habe. Ne? Das kann aber auch dann sein, keine Ahnung, bei euch Mädels zum Beispiel, dass ihr super glücklich mit euren Haaren seid. Und dann seht ihr mal ein anderes Mädel auch mit schönen Haaren und denkt ihr, boah, die tolle Haare. Wahrscheinlich sitzen jetzt ein paar Männer hier und denken sich, boah, ich wünschte, ich hätte Haare. Bei der Arbeit, warum hat der den Deal bekommen und nicht ich? Warum wurde er befördert und nicht ich? Oder man ist so erledigt vom Alltag, kommt nach Hause, geht ans Smartphone, guckt bei Facebook oder Instagram und sieht dann nur diese Bilder von irgendwelchen Leuten im Urlaub auf dem Liegestuhl, die dann mit dem Smartphone dieses Bild von Buch, Beine, Strand, Meer machen. Ne? Das habe ich nie verstanden, aber es ist ja relativ häufig. Ne? Sogar im geistlichen Leben passieren solche Sachen. Ne? Das kann man auch so sehen, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, warum passieren mir immer so schlimme Dinge? Ich diene Gott, ich liebe Gott, aber trotzdem passiert mir ständig irgendwelcher Kram. Umgekehrt kann man das auch sagen. Also, ja, kein Wunder, dass dem das passiert ist. Der benimmt sich aber nicht wie so ein besonders toller Christ. Ne? Kann man auch sagen. Das ist alles Vergleichen. Vielleicht fragst du dich, warum du keine Kinder bekommen kannst, aber jeder in deinem Umfeld Kinder kriegt. Vielleicht hast du Kinder, aber du willst andere. Die sind kaputt. Das sind nicht meine. Ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe noch keine Kinder. Das kommt dann später. wenn wir uns vergleichen und merken, dass wir etwas nicht haben, was wir gern wollten, was passiert? Wir werden unzufrieden. Und das ist genau eine Sache, von der ich möchte, dass ihr die heute mitnehmt. Vergleichen zerstört Zufriedenheit. Im Englischen klingt das ein bisschen besser, ne? Comparison kills contentment. Ich habe versucht, glaub mir, ich habe versucht, ein Wort für Vergleichen mit Z am Anfang zu finden. Dann hätte ich Vergleichen zerstört Zufriedenheit sagen können. Gibt's aber nicht. Ne? Wenn jemand von euch eins kennt, sagt mir Bescheid, dann notiere ich mir das fürs nächste Mal. Im Internet gibt es auch unzählige Vergleichsportale. Ne? Vergleichen ist das Normalste, was wir heutzutage machen. Ne? Ich meine, ihr kennt hier, was weiß ich, Trivago, Check24, mobile.de und so weiter und so weiter. Aber was ist das größte Vergleichsportal? Facebook. Facebook, ne? Vergleiche mein Leben mit dem Leben von jemand anderem. Als ich diese Predigt fertig gemacht habe, das war so ein cooler, typisch Gottes-Humor-Zufall, dass ich gerade die Predigt fertig gemacht habe, bin an mein Handy gegangen, hab Nachrichten durchgelesen und da ist eine Studie rausgekommen über Facebook, wo die bei 2400 Leuten oder so einen Test gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, war das eine Woche oder keine Ahnung, könnt ihr selber nachlesen. Ist jetzt noch relativ aktuell, also von letzter Woche ist die Studie, wo die so und so viele Leute so und so lange einen Facebook-Entzug machen mussten und wenn die das schaffen, bekommen die 100 Euro oder so. Und von diesen 2400 Leuten haben es erstmal 7 nicht geschafft. Also 7 Leute sind schon mal ausgeschieden, weil sie es nicht geschafft haben, eine Woche ohne Facebook auszukommen. Ist jetzt nicht ein Riesenanteil. Aber die Hauptaussage dieser Studie war auch am Ende, dass jeder Einzelne, und da gab es keine Ausnahmen, jeder Einzelne von denen, der daran teilgenommen hat, gesagt hat, ich war in dieser Zeit, wo ich ohne Facebook war, glücklicher. Und das war nicht immer, oh, mein Leben hat sich komplett geändert und so weiter. Manchmal war es auch ein kleiner Unterschied. Aber jeder Einzelne hat gesagt, er war glücklicher als vorher. Nicht alle haben Facebook danach gelöscht, weil Facebook an sich und Social Media an sich, ich will das jetzt nicht total in den Dreck ziehen, das hat jetzt nicht nur Nachteile. Ne? Aber es ist eine Art und Weise, wie wir damit umgehen, die einen bestimmten Effekt auf uns hat. Und zwar, vergleichen zerstört Zufriedenheit. In Philipper 4, Verse 11 bis 13, schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Was paradox ist, weil der Philipperbrief wird als einer der fröhlichsten Brief oder fröhlichsten Bücher des Neuen Testaments gesehen, von Theologen, keine Ahnung, obwohl Paulus halt in so einer schwierigen Lebensphase war. Und ich möchte euch einmal Verse 11 bis 13 vorlesen. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das bedeutet dieser Vers wirklich. Ne? Wir lieben es, diesen Vers zu hören, wir lieben es, diesen Vers zu sagen. Ne? Ich kann alles durch Jesus, der mich stärkt. Aber in Wahrheit bedeutet dieser Vers nicht, wenn ich will, dann gibt Jesus mir die Kraft, hier zum Mond zu springen. Sondern der Vers bedeutet, egal in was für einer Lebensphase ich mich befinde, ob sie gut ist, ob sie schlecht ist, ob ich gesund bin, ob ich krank bin, ob ich allein bin oder ob ich jemanden in meiner Nähe habe, ob ich mit dem Auto fahre oder ob ich mit dem Bus pendeln muss. Egal in welcher Lage ich mich befinde, ich kann alle Dinge durch den, der mich stärkt, Christus. Das bedeutet dieser Vers. Und was Paulus hier auch schreibt, er schreibt, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein. Na, gelernt. Das ist nichts, wo man plötzlich aufwacht und sagt, oh, ich bin perfekt zufrieden und alles ist gut und so weiter. Das ist ein Lernprozess. Und wie man das lernt, das will ich euch sagen, aber vorher will ich noch mal kurz eine Sache einschieben. Vergleichen zerstört Zufriedenheit. Und Vergleichen hat 2 Outcomes, ne, habe ich euch schon gesagt. Das erste Outcome ist, Vergleichen macht uns stolz. Jesus hat im Lukas-Evangelium zu den Pharisäern über das Thema geredet. Die Pharisäer waren zu der Zeit, falls ihr das nicht wisst, das waren so geistliche Autoritäten, also eigentlich diejenigen, zu denen man kommt, wenn man so geistliche Fragen hat, die da ganz oben standen. Aber Jesus hat die darüber belehrt. Wir lesen das in Lukas 18, Verse 10 bis 14. Da sagte Jesus, es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Also hoher Sozialstatus und viel niedriger geht's nicht mehr. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht mal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, Jesus sagt das. Dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der eine von euch denkt jetzt vielleicht, ja, das, was der Pharisäer gesagt hat, das würde ich ja auch nie sagen. Wisst ihr, was ihr in dem Moment macht? Ihr vergleicht euch. Und zwar so. Und ihr sagt, sowas wird mir nie passieren. Das Volk Israel hat 40 Jahre lang Gott nicht gehorcht und musste im Kreis durch die Wüste laufen. Sowas wird mir nie passieren. Die haben einen Propheten, haben die aus dem Volk ausgestoßen und umgebracht. Das würde ich ja nie machen. Da fängt es schon an, Leute. Ne? Da fängt es an. Ich weiß nicht, ob ihr das machen würdet. Kann ich nicht sagen. Ich will euch auch nicht so nahe treten. Aber ich weiß, die Sache ist nicht so simpel, wie man die oft sieht. Und man sollte gar nicht erst damit anfangen, sich zu vergleichen. Und oft sprechen wir solche Sachen auch gar nicht aus. Ne? Aber wenn wir diese Sachen im Kopf behalten, haben die trotzdem eine Auswirkung auf unser Leben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Da habe ich über diese Gedanken gesprochen, die in unserem Kopf kreisen. Je öfter wir einen Gedanken denken, desto einfacher wird es, ihn wiederzudenken. Und desto öfter denken wir ihn auch wieder, ob wir es wollen oder nicht. Und damals habe ich über die Lügen des Teufels gesprochen, ne, wo der Teufel uns sagt, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, du bist und so weiter. Ne? Und genauso funktioniert das aber auch hier. Wenn wir anfangen, uns zu vergleichen und sagen, ja, aber natürlich bin ich besser als die, ne? Ich kann das viel besser, warum fragt er mich nicht einfach mal? Dann denken wir es einmal und dann noch einmal und dann noch einmal und dann noch einmal. Und irgendwann gehen wir in einen Raum und denken uns, was für ein Haufen Loser. Ne? Hier, guckt mich an. Na, man muss es nur oft genug denken, dann kommt das ganz von alleine. Man muss es dafür nicht mal aussprechen. Ich habe ein Beispiel für euch. Das ist nicht das beste Beispiel, weil ich dabei nicht so gut rauskomme aus der Geschichte. Als Svenja und ich, kurz nachdem wir zusammengekommen sind, hatte sie mir ein Parfüm geschenkt, was auch immer das bedeuten sollte. Das war, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, was das für ein war. Das war auf jeden Fall, keine Ahnung, so ein kleines Fläschchen hatte ich bei mir im Bad stehen. Und eines Tages haben wir darüber angefangen zu reden, ich glaube, sie hat mich gefragt, hast du denn das blaue Fläschchen benutzt heute oder so? Ich habe gesagt, Schatz, ich habe kein blaues Fläschchen, ich habe so ein grünes Parfüm. Und dann sagte sie, nee, ich habe dir doch diese blaue Flasche gekauft. Und ich dachte, nein, Schatz, die ist doch nicht blau. Die ist grün. Und wir haben angefangen zu diskutieren. Wir waren noch frisch zusammen. Das heißt, wir haben uns richtig aneinander abgeschleift, sagen wir so. Also da sind richtig die Fetzen geflogen teilweise. Und ich war so überzeugt. Ne? Ich habe gesagt, Schatz, das gibt's doch gar nicht. Weißt du nicht mehr, was du mir geschenkt hast oder was? Das ist erst ein paar Wochen her, ne? Und dann sind wir irgendwann zurückgekommen, waren dann bei mir in der Bude und welche Farbe hatte die Flasche? Nicht die ich gesagt habe. Und dieser kennt ihr diesen Walk of Shame? Wenn man zu seinem Partner kommt und sagt, Schatz, du hattest recht, die Flasche war blau. Und sie nur sagt, was, ich habe dich nicht verstanden. Das war keine schöne Situation, aber meine Frau, die voller Gnade und Liebe ist, hat mich auch nur noch die nächsten 4 Jahre immer wieder daran erinnert. Ne? Also, die Ehe ist was Tolles. Also Leute, denkt nicht, nur weil ihr es sagt, muss es immer stimmen. Ne? Nicht stolz werden. Stolz ist eine Falle, Vergleichen ist eine Falle. Das zweite Outcome. Vergleichen macht uns neidisch. In Sprüche 14, Vers 30 steht, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Aber Eifersucht oder Neid ist Fraß in den Knochen. Man kann das auch übersetzen, wenn man das ein bisschen frei übersetzt, mit ein gelassenes Herz führt zu Leben im Leib. Aber Neid zerfrisst unsere Knochen. Was sind unsere Knochen? Wofür sind die da? Struktur, Stabilität. Wenn du neidisch bist, dann zerfrisst du dir deine eigene Struktur, deine eigene Stabilität. Du fragst dich, Wie konnten die sich dieses Auto leisten oder diesen Urlaub? Die müssen sich doch sowas von verschuldet haben. Das muss doch die dümmste Entscheidung gewesen sein, die man sich vorstellen kann. Und du wirst in dem Moment zu dieser einen Person, die du selber nicht ausstehen kannst. Diese Person, die verärgert ist über Gottes Gnade im Leben von anderen, während sie gleichzeitig Gottes Gnade im eigenen Leben ignoriert. Das passiert, wenn ich neidisch bin. Ich bin verärgert über Gottes Gnade im Leben von anderen und ich ignoriere im gleichen Moment Gottes Gnade in meinem eigenen Leben. Vergleichen zerstört Zufriedenheit. Comparison kills contentment. Aber wie werden wir das jetzt los? Ich habe gesagt, Paulus hat gesagt, es ist ein Lernprozess. Und ich will euch jetzt zwei Sachen mitgeben, wie man das angehen kann, sozusagen. Das erste von diesen beiden Sachen ist, das habt ihr alle schon tausendmal gehört. Und ich weiß, dass wenn ich sagen werde, werdet ihr denken, ja klar, das hätte ich mir denken können. Erkenne den Segen, den du hast. Nur weil das etwas ist, was man jetzt vielleicht schon 1 Million Mal gehört hat oder wo man total genervt drüber ist oder sich dann fragt, habe ich wirklich so viel Segen, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Wenn du versuchst zu haben, was andere Leute haben, wirst du dein eigenes Leben verpassen. Vielleicht hast du ja die Beförderung doch bekommen, aber irgendwo auf dem Weg deine Ehe verloren. Vielleicht hast du das perfekte Instagram-Foto gemacht von deinem Date mit deinem Partner, aber hast vergessen, den Moment mit deinem Partner zu leben. Erkenne den Segen, den du hast. Bevor ich zum zweiten Punkt komme, will ich euch noch eine Geschichte mitgeben, die ich persönlich extrem, extrem wichtig finde. Ich habe mich kurz, nachdem ich mich bekehrt habe, extrem viel mit Petrus beschäftigt. Ich fand diesen ganzen Charakter so hochinteressant und diese ganzen Situationen, die er mit Jesus durchgegangen ist, so interessant, dass ich wirklich alle Stellen da durchgearbeitet habe und ich wollte wissen, was ist das für ein Mensch, was geht in dem vor und wie hat er das geschafft, da wirklich so einen Mut zu haben in so vielen Situationen. Und dabei bin ich auf eine Sache gestoßen. Das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Aber ich glaube, Petrus und Johannes, der Jünger, der das Johannesevangelium geschrieben hat, die, ich weiß nicht, ob die sich nicht richtig mochten, aber irgendwas war da zwischen den beiden los. Es gibt viele Stellen, wo man den Eindruck bekommt, ich will nur mal eine davon nennen, also ihr könnt das mal selbst gern prüfen. Zum Beispiel ist das mit diesem, wer unter den uns Jüngern ist der Größte und so weiter. Es gibt noch viele andere Stellen, wo man diesen Eindruck bekommt. Das will ich jetzt nochmal so in den Raum werfen und eine andere Stelle will ich euch jetzt gleich nochmal mitgeben. Das beste Beispiel dafür gibt es nämlich im Johannesevangelium, wo natürlich, wenn da wirklich jetzt so ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden war, dann hätte Johannes drüber geschrieben. Ne? Jesus ist gerade auferstanden. Ein Toter ist lebendig geworden. Und die Bedeutung davon hat Johannes wirklich, wirklich gut aufgeschrieben. Ich finde das Johannesevangelium sehr, sehr gut, was das angeht. Wie krass diese Bedeutung einfach niedergeschrieben ist, dass Jesus auferstanden ist, dass etwas Gigantisches passiert ist. Aber eine kleine Randnotiz konnte er sich nicht verkneifen. Ich möchte mal, dass ihr darauf achtet, wie oft jetzt in dem nächsten Abschnitt, den ich euch vorlesen werde, steht, wer von beiden schneller rennen kann. Johannes 20, Verse 3 bis 8. Nun ging Petrus und der andere Jünger, das ist Johannes, der über sich selber schreibt, hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, also auf Deutsch, er lief schneller. Schneller als Petrus, ach steht er da. Und kam zuerst zum Grab. Ne? Er lief voraus, schneller als Petrus, kam zuerst zum Grab. Nächster Vers, die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger, Johannes, lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die Leinentücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht ins Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Dreimal hat Johannes das hier reingeschrieben. Und ich meine, kann man sehen, wie man will, aber tatsächlich sind die Quintessenzen, die beiden Quintessenzen aus diesem Abschnitt, Jesus, die Inkarnation des allmächtigen Gottes, der auf die Welt gekommen ist, um für die Welt zu sterben, damit sie in Ewigkeit errettet werden kann, ist gestorben und auferstanden Und ich kann schneller rennen als Petrus. Das sind die beiden Quintessenzen aus diesem Abschnitt. 2000 Jahre später wissen Millionen von Menschen, wer von beiden schneller rennen konnte. Ich wette, bei dem einen oder anderen von euch wird das jetzt der neue Lieblingsvers, oder? Ich finde das super. Also ich finde, die Bibel hat echt an vielen Stellen richtig Humor. Und das liebe ich an Gott. Ich glaube, wenn Gott humorvolle Menschen schaffen kann und Humor in Menschen reinlegen kann, dann bedeutet das, dass Gott seinen Humor irgendwie abbilden will. Ne? Und ich finde das super an Gott, dass er nicht einfach nur so ein strenger, langweiliger Gott ist, sondern dass Gott Humor hat. Ne? Und anderes Beispiel. 4. Mose steht, und Mose war der demütigste Mensch von allen. Irgendwie so sinngemäß. Wer hat das 4. Buch Mose geschrieben? Mose. Finde ich super, ne? Dass Mose über sich selber schreibt. Aber gut, ich meine, es ist Gottes Wort, es wird wohl stimmen. Wenn ihr noch mehr davon wollt, lest mal das Hohelied. Ne? Soll ja sehr romantisch sein, man kann auch sehr viel Gutes draus ziehen. Aber ich habe an manchen Stellen echt Probleme, mich zusammenzureißen. Das ist echt witzig. Also guckt da mal rein, wenn ihr wollt. Zieht was Sinnvolles draus, aber genießt auch die Zeit. Die Bibel ist mächtig und kann Leben verändern, aber manchmal ist sie auch einfach nur spaßig. Ne? Das ist echt cool. Und ich erzähle euch das jetzt nicht, weil mir keine andere Überleitung eingefallen ist. Wir spulen mal ein bisschen weiter vorwärts. Das heißt, Jesus ist auferstanden und so weiter. Ne? Die Jünger machen hier XY. Jesus erscheint den Jüngern wieder und hat noch so ein paar letzte Gespräche mit den Jüngern. Verbringt so ein bisschen letzte Zeit, bevor er in den Himmel aufsteigt. Und er redet zu Petrus. In Johannes 21, Vers 15 bis 22. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, also Jesus sagt wieder zurück zu Petrus, dann weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Jesus zu Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Petrus antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte Jesus ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jetzt wichtig. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, Johannes, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, aber was ist mit dem? Und ich liebe Jesus' Antwort. Petrus hat angefangen, sich zu vergleichen, hat gesagt, okay, Gott hat mir jetzt eine Aufgabe gegeben, aber was ist mit dem? Und was sagt Jesus? Wenn ich will, dass er bleibe, bis er komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich finde diese Antwort echt cool. Ne? Ich finde diese Antwort richtig gut, weil Jesus für Petrus eine richtig wichtige Aufgabe gegeben hat. Persönlich. In einem der letzten Gespräche, das die beiden miteinander geführt haben werden. Und Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Dann weide meine Schafe, folge mir nach. Und was ist Petrus' Reaktion? Aber was mit dem? Petrus hat sofort angefangen, sich wieder zu vergleichen. Jesus sagt, vergleich dein Leben, deine Aufgaben, deine Resultate nicht mit anderen. Folge du mir nach. Das ist das, was Jesus zu Petrus sagt. Und das ist ein super beruhigender Gedanke. Gott vergleicht uns nämlich auch nicht mit anderen. Gott vergleicht nicht, sieht nicht zwei Leute nebeneinander sitzen in der Gemeinde und denkt sich, oh du Weiße, der rechts neben dir. Der hat dieses Jahr, es ist erst Februar, der ist ja schon drei Leute mit in die Gemeinde gebracht. Sieht nicht gut aus. Wenn Gott so wäre, dann wäre unser ganzer Glauben eine Leistungsgesellschaft. Dann würde es darum gehen, zu leisten, zu leisten, zu leisten, zu leisten. Aber genau darum geht es eben nicht. In jeder Religion dieser Welt geht es darum, zu leisten, zu leisten, zu leisten, damit du gerecht wirst. Nur bei uns nicht. Denn bei uns geht es darum, Jesus hat geleistet. Folge du ihm nach. Das ist das, worum es bei uns geht. Wir definieren uns nicht über Leistung, schon gar nicht darüber, besser zu sein als andere. Gott sieht uns als Menschen die wir sind, mit dem Potenzial, das er in uns gegeben hat. Er vergleicht uns nicht. Und das ist nämlich das Zweite, was wir tun können, um dieser Spirale oder diesem Kreislauf des Vergleichens zu entkommen. Das Erste war, erkenne, was du hast. Und das Zweite ist, akzeptiere, wer du bist. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was bedeutet das? Wenn man diese Stelle und andere Stellen aus der Bibel betrachtet, dann bekommt man das Bild eines allmächtigen, das ganze Universum schaffenden Gottes, der in einem Moment kurz pausiert und sich gefragt hat, zu was für einem Menschen mache ich dich? Was für Talente, Gaben, Wünsche, Gefühle lege ich in dich rein? Und dieser allmächtige Schöpfer des Universums hat sich von dem Zeitpunkt an, wo er euch geschaffen hat, wo er euch vorbereitet hat, darauf gefreut, euch endlich kennenzulernen und Teil eures Lebens zu sein. Und das ist etwas, das Gott an jeden von euch weitergibt, jedem von euch sagen will. Ich freue mich auf dich, ich liebe dich, folge du mir nach. Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, wer du nicht sein musst. Und bei Gott musst du nicht irgendwer anders sein. Ich habe in den letzten Monaten viele Geschichten von Christen gehört, egal ob das jetzt irgendwelche Berühmten waren oder ob das einfach nur Bekannte von mir waren, die wirklich Gottes Befreiungskraft gespürt haben. Das waren ganz normale Leute, die durch eine oder mehrere schwere Phasen durchgegangen sind, aber so an sich nach außen ganz normal wirkten. Aber Gott hat sie an einen Punkt gebracht, an dem sie sich selber fragen mussten, wer bin ich eigentlich? Und das hat dazu geführt, dass sie durch teilweise lange Zeiten der Unzufriedenheit und Aufarbeitung gegangen sind, aber an einen Punkt gekommen sind, an dem Gott diesen Käfig aufgerissen hat und die Leute wirklich, wirklich frei geworden sind. Die haben nicht nur ihren Style verändert, die haben nicht nur die Art und Weise, wie die auf Social Media posten, geändert, die haben wirklich ihr Leben geändert, weil Gott sie befreit hat. Weil sie verstanden haben, wer sie sind und deswegen erkannt haben, wer sie nicht sein müssen. In Johannes 8, Vers 31 und 32 steht, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn wir die Wahrheit erkennen, dann wird die Wahrheit uns befreien. Das ist ein Versprechen von Jesus an uns. Und genau das ist bei diesen Leuten passiert. Jesus hat ihnen die Wahrheit über ihr Leben gezeigt und die Wahrheit hat sie frei gemacht. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du auch, wer du nicht sein musst. So, ich habe noch was vorbereitet. Ein bisschen Umbaupause ganz kurz. Ich hoffe, ihr könnt das gleich alle sehen. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, was hier meine Brötchentüte soll. Habe euch was mitgebracht. Und zwar Knete. So. Als Kinder haben wir alle gerne Knete gespielt, ne? Knete ist super. Vor allem, das riecht so gut. Ich kann hier an dieser Stelle weder bestätigen noch bestreiten, dass ich als Kind was davon gegessen habe. Aber das Beste war immer neue Knete, ne? Wenn die noch so ganz, ich meine, die sieht echt super aus, ne? Die hat so eine schöne Form, man kann auch noch rumpatschen und da sind noch nicht überall Tierhaare und Fusseln drin. Und diese Knete ist wie ein Beispiel für unser Leben. Du wurdest gelb geschaffen. Und gelb ist super. An gelb gibt es nichts auszusetzen. Ich meine, wer mag gelb nicht? Gelb ist die Sonne. Und gelb sind Gänseblümchen und Bananen sind gelb. Bananen sind auch sowieso das Beste. Und es gibt an gelb nichts auszusetzen. Gelb ist perfekt. Bis zu dem Moment, wo du siehst, blau. Blau ist ja auch der Hammer, ne? Ich meine, was ist alles blau? Der Himmel ist blau und das Meer ist blau, ne? Wir erinnern uns an die Instagram-Fotos. Ne, alles, so viele schöne Sachen sind blau und ein bisschen blau mit rein und alles ist gut. Ne? Und dann bist du glücklich mit Gelb und Blau und dann siehst du Orange. Orange ist ja auch der Hammer. Ne? Sonnenuntergänge sind orange und Zitrusfrüchte sind orange und Nimm 2 ist orange und orange ist auch der Hammer, ne? Und dann nimmst du ein bisschen orange und dann denkst du, pink, pink, ne? Ich meine, pink ist super, pink ist so schön, kleine Mädchen haben pinke Kleider an und das ist einfach so schön, wenn die das haben. Und Zuckerwatte, Zuckerwatte ist pink. Und dann nimmst du dir halt so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ne? Weil es ist natürlich alles schön und ist auch an allem nichts auszusetzen, ne? Dann nimmst du ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Und vielleicht machst du das ja noch nicht mal freiwillig, ne? Vielleicht nimmst du das ja noch nicht mal, weil du dir denkst, boah, das ist schön. Vielleicht nimmst du das, weil du denkst, oder weil jemand zu dir gesagt hat, kannst du nicht ein bisschen mehr sein wie deine Schwester? Oder kannst du dich nicht mal ein bisschen benehmen? Oder vielleicht, keine Ahnung, wolltest du irgendwas Cooles machen in deinem Leben, was Cooles erreichen? Hat jemand gesagt, das schaffst du nicht, das packst du nicht. Dazu hast du nicht das Zeug. Bleib mal auf dem Teppich. Und du hast gemacht, was die Leute dir gesagt haben. Und ein bisschen orange, ein bisschen blau. Ne? Schadet ja nicht. Und irgendwann bist du eines Morgens aufgewacht und hast dich irgendwie selbst nicht wiedererkannt. Irgendwie bist das nicht mehr du. Hast dich selbst unterwegs verloren. Aber das Beispiel mit der Knete ist nicht perfekt. Weil diese Knete hier, die wird nie wieder nur gelb sein. Diese Knete, das ist vorbei. Die wird nie wieder nur gelb sein. Aber wenn du dich da irgendwie wiedererkennst, dann habe ich gute Neuigkeiten. Denn bei Gott funktioniert das nicht so. Gott ist nicht einfach nur jemand, der das zulässt, dass dann einfach hier so ein bisschen Knete da sich vermengt. Und es einfach nur noch aussieht wie Dreck am Ende. Sondern Gott ist jemand, der wiederherstellen kann. In Hesekiel 36, 26 steht, und ich werde ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres legen. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Bei Gott ist Wiederherstellung möglich. Das Worship-Team darf schon mal wieder mit hochkommen. Müsst ihr nicht schämen, alles gut. Wir haben gesagt, du bist Gottes Schöpfung. Gott hat dich einzigartig gemacht und er liebt dich auf einzigartige Art und Weise. Im Korintherbrief spricht Gott über den Körper der Gemeinde, dessen Teile wir sind. Jeder Teil ist anders. Aber jeder Teil hat seine Aufgabe und ist einzigartig. Und Gott will nicht, dass du, der du als Hand gemacht bist, tun sollst, als wärst du ein Auge. Das funktioniert nicht. Du bist zu dem Menschen gemacht, der du sein sollst. Und Gott hat ein Potenzial in dich reingelegt. Und er liebt dich als den Menschen, der du sein sollst. Und wenn du das Gefühl hast, du bist das irgendwie nicht mehr, irgendwie erkennst du dich selber nicht wieder, dann hat Gott Kraft und Macht, Wiederherstellung zu schenken. Wir haben dieses Verlangen, uns zu vergleichen, weil wir imperfekte und sündhafte Menschen sind. Vielleicht hörst du das nicht gerne, aber es macht es leider nicht weniger wahr. Wir suchen nach Bedeutung und Anerkennung. Deswegen fangen wir doch überhaupt erst damit an, mit dem Vergleichen. Aber es gibt nicht genug Lob und nicht genug Anerkennung außerhalb von uns, um das Loch in uns zu füllen. Das funktioniert nicht. Es gibt Leute, die haben es versucht, die sind gescheitert. Das sehen wir in Hollywood, das sehen wir an so vielen Menschen, die versucht haben, dieses Loch mit Lob und Anerkennung zu füllen, aber es klappt nicht. Nur Gott kann das Loch in unserem Herzen füllen. Was hat Jesus gesagt? Was geht dich das an, was ich mit ihm vorhabe? Folge mir nach und sieh nicht, was bei anderen abgeht, sondern schau auf mich. Ich habe etwas ganz Spezielles, etwas ganz Besonderes, nur für dich. Und wenn du bereit bist, mir zu vertrauen, dann wirst du frei sein. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Befreiung bist. Ich danke dir, dass hier im Raum so viele Menschen sitzen, die diese Befreiungskraft an ihrem eigenen Leben gespürt haben, die sich von einer Richtung in die andere Richtung gedreht haben, die so viel verglichen haben und von anderen Leuten genommen haben, bis sie sich selbst nicht mehr wiedererkannt haben. Und Gott, du kannst, und das tust du auch, du hast es versprochen, dieses steinerne Herz, dieses kaputte Herz, was nicht mehr funktioniert, was keine Emotion, keine Liebe mehr empfinden kann. Du kannst es entfernen und du kannst uns ein neues Herz geben. Ein neues Herz, was uns mit Liebe füllt. Mit Liebe zu anderen Menschen, aber auch zu uns selbst, vor allem mit Liebe zu dir, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht verstößt, dass es keinen Punkt gibt, wo du sagst, jetzt reicht's mir mit dir. Dass es keinen Punkt gibt, wo du sagst, boah, kannst du dich nicht mehr endlich zusammenreißen, sondern es gibt nur diesen Punkt, wo wir zu dir kommen können und sagen können, danke Gott, dass du mich gerettet hast. Danke Gott, dass deine Befreiungskraft für mich da ist. Danke dafür, dass du gestorben und auferstanden bist, damit ich jetzt hier stehen kann. Gott, du bist die Liebe. Du bist die personifizierte Liebe und du liebst mich auf ganz besondere Art und Weise. Du hast mich geschaffen auf ganz einzigartige Art und Weise. Und du hast einen Plan für mein Leben, der ist einzigartig. Der ist nicht vergleichbar mit dem, was andere Leute haben. Amen. Lass uns Gott anbeten.